meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich, euch wieder am Geräte begrüßen zu dürfen und freue mich natürlich auch sehr, dass ich Jörn hier wieder an meiner Seite begrüßen darf.
Hallo Ludger.
Zu unserer zweiten Folge, die wir hier zusammen aufnehmen. Und beginnen möchte ich ganz am Anfang mit zwei kleinen Einordnungen. Jörn, uns haben jede Menge Fragen erreicht, die darauf abzielen, wie stehst du, wie steht deine Klinik zu den niedergelassenen Urologen? Könntest du da mal vielleicht eine kleine Einordnung für unsere Zuschauer geben?
Ja, gerne. Also grundsätzlich behandeln wir urologische, privat- oder selbstzahlende Patienten hier häufig im Sinne einer Zweitmeinung. Also der Urologe stellt was fest oder die Urologin schickt den Patienten dann weiter oder empfiehlt, eine zweite Meinung zu holen. Der Patient kommt zu uns, wir geben diese zweite Meinung ab und der Patient geht zurück oder wir führen eine entsprechende Behandlung durch, zum Beispiel eine roboterassistierte Operation oder Probenentnahmen aus der Prostata oder andere Eingriffe im urologischen Bereich und danach geht der Patient wieder zurück zu den
ganz wichtig.
Zuweisern.
Das heißt also, der langjährig vertraute Urologe des Patienten, der bleibt auch entsprechend und der Urologe kann in aller Ruhe den Patienten hier hinsenden und er verliert den Patienten nicht.
Ja, selbstverständlich. Genau. Und kriegt auch entsprechenden Bericht natürlich und ist dann entsprechend informiert, wie das bei einer guten urologischen Klinik üblich sein soll.
Ja, das Zweite in diesem Fall, wo ich gerne noch mal darauf hinweise, ist, ich hatte das letzte Mal ja schon angedeutet, dass ich sehr gerne und jeden Tag Medienauswertung mache. Und da habe ich ausgerechnet heute, ich halte das mal so in die Kamera, ich werde das auch entsprechend verlinken, einen sehr interessanten Artikel in der FAZ gefunden, warum Chatbots keine Ärzte sind. Und es wird sogar davor gewarnt. Willst du da noch mal ganz kurz eine Einordnung
zu geben? Ja, ich glaube, das wird inzwischen das immer häufiger, dass Leute, bevor sie zum Arzt gehen, erstmal ChatGPT oder irgendeine andere AI-Plattform zu Rate ziehen, um sich Informationen zu holen. Und das geht ja auch sehr einfach und sehr schnell und kostet nichts, aber das ist natürlich schwierig, weil wie soll eine AI, eine künstliche Intelligenz tatsächlich zu sinnvollen Ergebnissen kommen aufgrund der relativ geringen Informationen, die der Betroffene selber geben kann? Ja, es gehört ja zu einer, bevor man eine Diagnose stellen kann, habe ich nicht nur die Informationen, also die Anamnese, also die Krankheitsgeschichte, sondern natürlich noch andere Dinge. Wie sieht der Patient aus? Wie fühlt sich der Bauch an? Wie sehe ich im Hals und so weiter?
Sinn.
Also die Untersuchung dann unterstützt durch Ultraschall und Blut. Erst dann kann ich eigentlich zu einem sinnvollen Ergebnis kommen. Deswegen sollte man da schon vorsichtig mit sein.
Sehr gut. Das mal vorangestellt, so als kleine Resonanz darauf, was uns alles an Fragen erreicht haben auf unseren letzten Podcast. Und von daher würden wir gerne heute in unser Thema einsteigen.
Ich habe noch eine Anmerkung, eben auch zu unserem Podcast, das ist mir auch noch ein Anliegen. Also bitte unseren Kanal abonnieren, wenn es gefällt, oder auch ein Like da lassen. Das ist alles das, was uns hilft und das natürlich auch teilen mit anderen.
Sehr gerne. So, unser Thema, fokale Therapie beim Prostatakarzinom.
Genau, also erst nochmal wieder diese Einordnungsfolie, die haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gezeigt. Prostatakrebs ist halt die häufigste Krebserkrankung des Mannes. 25% aller Tumoren bei Männern entfallen da drauf. Da haben wir 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland ungefähr. Das ist schon eine bedeutsame Erkrankung.
Das ist ein erheblicher...
Genau, und deswegen... reden wir heute über Therapien beim Prostatakarzinom. Und was erstmal zu sagen ist, ist, dass typischerweise Bestrahlung oder Operation jemanden einfällt, wenn es um die Behandlung von Prostatakrebs geht. Das sind so die Standardverfahren, die über viele Jahrzehnte eigentlich auch die einzigen Verfahren gewesen sind, die zur Verfügung gestanden haben. Aber das ändert sich so
Ganz
ein
kurz zur
bisschen.
Einordnung für unsere Hörer.
Ja.
Bestrahlung, ganz kurz, was ist das? Was wird damit
Bestrahlung
gemacht?
ist das von außen strahlen oder auch von innen kann man auch machen. Strahlende Substanzen eingesetzt werden, sind entweder Photonenbestrahlung oder ein Strahler, der in die Prostata hineingeht. Und dann wird die Prostata und dann auch häufig etwas von dem Umgebungsgewebe halt entsprechend bestrahlt, mit dem Ziel, die Tumorzellen halt zu beseitigen. Was zu sagen ist, die Alternative dazu ist das operative Vorgehen, dass man die Prostata entfernt.
Das ist aber
Beide.
nur eine Lösung Ultima Ratio.
Nein, das sind gleichwertige Verfahren zur Behandlung des
Okay.
Prostatakarzinoms oder werden in den Leitlinien als gleichwertig angesehen. Da könnte man nochmal eine extra Folge dann auch mal zu machen, wie denn die Datenlage tatsächlich dazu vielleicht aussieht, wenn man da ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Aber dass beide Verfahren sind Verfahren, wo die gesamte Prostata behandelt wird. Das
Ja.
ist so das Typische, ja.
Thema ist ja heute auch, dass man heute genauer weiß, wo der Tumor liegt.
Genau, und
Früher
das.
hat man gedacht, alles drin, irgendwo. Wie war das?
Ja, genau. Also bis vor wenigen Jahren war es so, dass man Prostatakrebs festgestellt hat, indem man Proben entnommen hat. Das häufig unter Ultraschallkontrolle. Aber das ist schon ein relativ unsicheres Verfahren. Da braucht man nur den Schallkopf ein bisschen zu drehen und schon ist man nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite und dann ist die Probe vielleicht nicht falsch beschriftet, aber es ist ein anderes Region, die Probe entnommen worden, wo man gemeint hat. Das heißt, da wusste man häufig, dass eine Krebserkrankung vorliegt, aber nicht so genau wo eigentlich. Ja, und das hat sich geändert in den letzten Jahren dadurch, dass eine bessere Bildgebung zur Verfügung steht, nämlich die MRT-Untersuchung. Und man kann auch noch mit dem Mikroultraschall jetzt noch relativ neuer, noch zusätzlich was machen. Aber im MRT, also in der Bildgebung, wenn es ein richtiges MRT der Prostata ist, dann sieht man eben häufig die auffälligen Bereiche, und weiß also mehr, wo man eigentlich Proben entnimmt. Und wenn man dann gezielt aus diesen Bereichen Proben entnimmt, dann hat man ein genaueres Abbild, wo eigentlich eine Tumorerkrankung liegt.
Okay,
Ja.
okay. Und was für Möglichkeiten gibt es dann, den Tumor entsprechend zu behandeln? Was?
Ja, genau. Und dann kommen wir eben zu der Möglichkeit, dass man vielleicht nicht mehr das ganze Organ behandelt, sondern eben nur noch Teile des Organs. Und das nennt sich dann fokale Therapie. Da wird dann nur ein Teil der Prostata behandelt, nämlich der, wo der Tumor halt ist, plus ein Sicherheitsabstand. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Krebserkrankungen, dann ist diese Entwicklung vielleicht auch nicht ganz unerwartet, weil zum Beispiel, wenn wir in der Urologie bleiben, beim Nierentumor war es vor 30 Jahren Standard, Nierentumor, Niere raus. Ja, inzwischen ist es Standard, Tumor raus, Niere drin. Also ein ganz völlig anderes Vorgehen. Das gleiche gilt auch beim Brustkrebs. Ja, da ist es ja auch so, dass man eigentlich den Tumor in der Brust entfernt und nicht die ganze Brust. Das hat man vor vielen Jahren auch mal so gemacht. Es gibt einen gewissen Unterschied beim Prostatakarzinom und das ist der, dass der Tumor häufig multifokal ist, also an vielen
An mehreren
Stellen,
Stellen,
an mehreren
okay.
Stellen in der Prostata. Und das ist so die Problematik. Das heißt, die fokale Therapie kommt nur für Patienten in Frage, wo der Tumor tatsächlich dann auch nur
Nur an einer Stelle
an einer
sitzt.
Stelle oder an zwei Stellen, also zumindest an begrenzten Stellen festgestellt worden ist,
Okay.
dann kann man über sowas nachdenken. Ja.
Ah, okay. Okay. Ist es nicht schon, dann nur den kranken Teil der Prostata zu behandeln? Das hatten wir jetzt gerade schon.
Das ist ja so die Idee dahinter, nicht? Also wenn ich die gesamte Drüse behandle, dann gibt es ja zwei Dinge, die möglicherweise negativ beeinflusst werden können. Das eine ist die Kontinenz, also die Fähigkeit, das Wasser zu halten. Das andere ist die Potenz, die erektile Funktion. Und wenn ich weniger behandeln dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass sowas passiert.
Ja.
Ne?
Vor- und Nachteile. Insbesondere gibt es auch Nachteile, die diese fokale Therapie hat.
Ja, also erstmal zur Einordnung, die fokale Therapie steht auch in den Leitlinien inzwischen drin als Möglichkeit mit dem Ziel eben den Tumor auch vollständig zu beseitigen.
Mit welchen Geräten, wenn ich mal dazwischen grätschen darf?
Genau, und das sehen wir auf dieser Folie dann auch nochmal. Und es gibt also sehr viele Möglichkeiten, fokale Therapien durchzuführen. Sehr viel in der verschiedene Energieformen kann man einsetzen, von Kälte über Hitze, auch man kann auch einen Teil, nur einen Teil der Prostata bestrahlen. Das geht auch, so fokale Brachytherapie, dass man da Strahlentherapien hineinmacht. Viele von diesen Therapieformen sind aber entweder wenig gut untersucht, also gibt es wenig Daten drüber. Oder aus der eigenen Sicht weiß ich, dass sie häufig nicht gut funktionieren. Gibt es also einmal diese irreversible Elektroporation, auch Nanoknife genannt, klingt super, macht schöne Löcher in die Prostata, aber der Tumor ist drumherum und da habe ich schon ziemlich viele Patienten nachoperiert.
Ei,
Also das
okay.
bin ich sehr skeptisch, dass das ein wirklich gutes Verfahren ist. Worüber wir heute reden, ist der hochintensive fokussierte Ultraschall, auch HIFU auf Deutsch oder HIFU, wenn man es Englisch ausspricht, genannt. Und da gibt es ein Gerät, was weit entwickelt ist und das auch bei uns zur Verfügung steht. Das ist dieses Focal One. Und das sehen wir hier auf dem Bild auch, dass die Technik besteht darin, dass die Ultraschallwellen zum einen genutzt werden, um Bilder zu erzeugen. Ja, also so wie man das sonst mit einem normalen Ultraschall in der Medizin eben häufig macht. Gleichzeitig ist das ein zweiter Teil, so eine Art löffelförmiges Gerät, eine Sonde, worüber dann die Energie gebündelt wird und sich in einem Brennpunkt trifft. Und in diesem Brennpunkt entsteht Hitze und dadurch wird Gewebe zerstört. Und das funktioniert sehr sicher.
Und das Gerät haben wir auch hier stehen, ne? Das
Das Gerät
Gerät,
haben wir
da
hier stehen.
dürfen wir
Ja.
zwar leider im Moment nicht hin, weil es mitten im Operationssaal steht und wir dort
Aber gut, man sieht es aber hier. Und das, im Grunde ist es auch, glaube ich, vielleicht nicht so entscheidend, wie das Gerät aussieht, sondern besser, wie es funktioniert. Und das haben wir hier dann auch auf diesem
Aber
Bild
meine
nochmal gesehen.
Zuschauer, bei einer der nächsten Podcasts, wenn wir dann mal oben im OP sind, werde ich da garantiert nochmal drauf zurückkommen und werde Ihnen das Gerät auch mal live zeigen.
Das können wir gerne mal tun,
Können wir
einen
das?
entsprechenden Rundgang zu machen. Aber hier auf diesem Bild sieht man die Planung. Also jeder dieser blauen Punkte, hier dieser kleinen blauen Punkte, ist ein Behandlungsfeld. Und das kann ich also sehr genau festlegen, was ich eigentlich behandeln möchte. Hier ist es auch eingezeichnet. Das hier ist der auffällige Bereich, dieses gelb umrandete. Man macht aber einen Sicherheitsabstand, weil der Tumor wird in der Bildgebung typischerweise unterschätzt, also die Größe des Tumors, und kann dann sehr genau behandeln. Und hier
Der
ist sie
wird unterschätzt, der
wird
Tumor.
unterschätzt. Ja, also das heißt, das, was man im MRT sieht oder auch im Mikroultraschall, ist häufig kleiner als das, was tatsächlich vorliegt. Ja?
Okay.
Na, deswegen hat man immer einen Sicherheitsabstand. Die Harnröhre spart man aus, ja, weil das macht dann mehr Nebenwirkungen. Aber so ist das Prinzip. Und in diesem Bild sieht man dann den Effekt. Das heißt, hier ist behandelt worden und da sieht man so einen Kavitationseffekt. Das heißt, ein kleines Gasbläschen entstanden. Und
Durch die Hitze,
durch die Hitze, durch das
das.
verkochte Gewebe, wenn man so will.
Ja.
Na, ja.
Also keine Angst haben durch das verkochte Gewebe, auch wenn Jörn das jetzt gerade mal so nebenbei raushaut, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen sagen,
Ja, das Ganze
mit
erfolgt
diesem.
natürlich in Narkose, weil der
Genau.
Patient muss auch still liegen und die Behandlung erfolgt vom Enddarm her. Das heißt, da ist kein Schnitt notwendig.
Ah, sehr gut.
Ja, ja, von daher ist das schon ein sehr sicheres Verfahren. Hinterher kann man auch noch prüfen, das sehen wir hier auf diesem Bild, Kontrolle des Therapieeffektes, kann man ein Kontrastmittel geben, wo dann eben eine Durchblutung nicht mehr
Führt mich,
nachweisbar sein
genau,
sollte.
führt mich direkt zur nächsten Frage. Nachsorge.
Ja, genau. Also erstmal, vielleicht gehe ich noch einmal auf die Datenlage ein. Und da ist nämlich eine relativ große Studie
Ich bin zu
durchgeführt
schnell.
worden, ja, an mehr als 3000 Patienten, die ist auch in diesem Jahr publiziert. Die zeigt, dass es gleichartige Ergebnisse gibt, ob man operiert oder ob man diese HIFU-Therapie macht. Man muss allerdings sagen, dass die Vergleichbarkeit nur begrenzt möglich ist. Warum ist das so? Weil, da kommen wir jetzt zur Nachsorge, weil bei der Operation ist es relativ einfach. Der PSA-Wert kommt aus der Prostata. Wenn die nicht mehr da ist, sollte der
Null
und
sein.
ja, 0 kann man nicht messen, aber kleiner 0,1. Und das ist natürlich, wenn die Prostata drin bleibt nach Bestrahlung oder nach so einer Teilbehandlung, ist das eben nicht so. Und das ist so, dann ist die Vergleichbarkeit zumindest anhand des PSAs eigentlich nicht mehr gegeben. Ja, das ist so ein Nachteil. Deswegen sieht es so aus, als wenn die HIFU bessere Ergebnisse hat. Das ist aber nur, weil man nach einer HIFU oder einer Bestrahlung sagt, der PSA-Wert darf ansteigen um mehr als 2 Nanogramm je Deziliter, bevor es
Okay.
auffällig
Das
ist.
heißt also, ich kann eine Abstufung machen und sagen, HIFU ist für die weniger komplizierten Fälle oder wo der Tumor noch nicht so weit ist und erst dann darüber hinaus käme eine
Ja.
Bestrahlung und Operation oder wie
Also
darf ich
man
das,
kann,
die Abstufung?
ja, das ist auch der Vorteil der HIFU-Therapie ist, dass es kommt nur für einen Teil der Patienten in Betracht, nämlich dort, wo es nur an einer Stelle nachgewiesen
Okay.
worden ist. Der Aggressivitätsgrad von dem Tumor wird diskutiert, sollte der nicht zu aggressiv sein. Ich persönlich halte das eigentlich für eine falsche Diskussion, weil wenn ich einen Therapieeffekt habe, dann ist es egal, wie aggressiv die Zellen sind. Sie müssten darunter zerstört werden. Ja? Aber es darf eben nur an einer Stelle sein. Und das sind ungefähr 10% der Patienten, die dann für sowas in Frage kommen. Man geht davon aus, dass es vielleicht in Deutschland um die 4000 sind, die man pro Jahr so
Aber
behandeln könnte.
4000 Fälle, welche Kliniken bieten das hier
Genau, und
an?
das wird eben nicht genügend, eigentlich nicht genügend angeboten, weil es werden nur einige hundert von diesen Eingriffen pro Jahr gemacht. Es gibt eben auch nicht so viele, die diese Möglichkeit haben, diese Form der Therapie anzubieten und das auch kontinuierlich. Es gibt welche, die haben dann Mietgeräte. Das machen wir nicht, sondern wir haben stationäres Gerät, weil so können wir eben zu jedem Tag und so, wie wir es planen wollen und auch mit dem Patienten zusammen entsprechend sinnvoll planen.
Sehr
Ja.
gut.
Ja, die Nachsorge, das ist dann also einmal zum funktionellen Ergebnis. Wenn man nur einen Teil der Prostata behandelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da negative Einflüsse auf die Kontinenz oder die Potenz hat, gering. Das hat auch diese HIFU-Studie gezeigt, dass also das Wasserlassen zwar kurzfristig mal etwas schlechter werden kann durch Schwellung des behandelten Gebietes, aber dann wieder auf das gleiche Niveau zurückgeht. Also das ist eigentlich ziemlich sicher. Die Nachsorge ist dann schon schwieriger, weil man eben nicht den PSA-Wert als einfachen Parameter nutzen kann, gilt aber für die Bestrahlung eigentlich auch, ja, so dass man sagt, man soll ein MRT machen, ungefähr ein Jahr nach der Behandlung. Da sieht man aber dann eben auch nur einen behandelten Bereich und den anderen kann man häufig auch nicht ganz so gut beurteilen, sodass dann empfohlen wird, dass man nach einem Jahr auch eine erneute Biopsie macht, um sicher zu sein, dass sowohl in dem behandelten Gebiet als auch in dem nicht behandelten Gebiet kein Tumor zu finden ist. Ja, also da ist es etwas komplizierter als nach einer Operation, wo man sagt, PSA, wenn PSA ist gut, es bleibt so, muss man einmal eine neue Biopsie machen. Ja.
Mein lieber Jörn, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber unsere Zeit rast schon wieder dadurch. Und
Ja,
wenn
möchte
ich
aber noch eins möchte ich dann schon noch sagen.
da mal los.
Genau, nämlich dass wenn der Tumor zur Bauchdecke hingelegen ist, dann kommt man mit HIFU nicht gut hin. Aber dann haben wir eine andere Möglichkeit. Da kann man nämlich die Prostata teilweise operativ entfernen. Und deshalb sind wir auch eine der wenigen Kliniken, die sowas machen.
Das schreit nach der nächsten Folge.
Genau, das nennt sich dann roboterassistierte partielle Prostatektomie.
Das, meine lieben Zuhörer, werden wir Ihnen dann in unserem nächsten kleinen Podcast machen. Sie merken, wenn man mit Jörn spricht, mit so einer Koryphäe spricht, kaum zu bremsen.
Ja, die Themen gehen nicht aus.
Man kann ihn kaum bremsen, aber das halt eben zu Ihrem Vorteil. Wir haben Ihnen heute mal eine Behandlungsmöglichkeit vorgestellt mit dem Focal Bun. Auch hier möchte ich jetzt wieder schließen mit der Bitte, stellen Sie uns Ihre Fragen. Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf in unsere Klinik.
Abonnieren, Like da lassen,
Like da
teilen.
Lassen.
Ja.
Und ich sag mal, nach dem ersten Podcast haben wir ein überraschend tolles Feedback bekommen. Jedenfalls was bei uns
beiden. Das motiviert uns natürlich sehr, das entsprechend auch weiterzumachen.
Und wo wir nur sagen können, meine lieben Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, freuen Sie sich auf mehr, wenn Sie bald wieder was von uns hören. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Jörn, vielen Dank.
Ja, Ludger, vielen Dank und bis bald.
Und ich sage bis bald auf diesem Kanal.